Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiges Thema: Bock auf Leistung. Und unser Gast ist heute Professor Dr. Ingo Hamm. Herr Hamm ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt. Er berät Menschen und Organisationen bei den Herausforderungen der neuen Arbeitswelt. Hamm ist Autor erfolgreicher Sachbücher. Hallo, Herr Hamm.
Guten Morgen, Herr Bayer. Hallo.
Ja, wie sieht denn bei Ihnen ein guter Start in den Arbeitstag aus?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil erstens, es ist sehr verschieden. Jetzt haben wir zufällig, was vielleicht die Hörer so jetzt gar nicht so mitbekommen, Montagmorgen, ne, ist ein ganz spezielles Thema nochmal, so der Montagmorgen. Wenn ich das jetzt erweitere auf jeden Morgen, dann muss ich sagen, wichtig ist mir, ich nenne es mal Genuss, Körperlichkeit, Wohlergehen. Das fängt an mit einer schönen, ausgiebigen Dusche. Das fängt an mit einem guten Kaffee, mit einem guten Frühstück, mit Information, Zeitung, Internet, dass ich mal so auch ein Bild bekomme, was geht gerade auf der Welt oder was ist gestern passiert, so dass man sich mal rein mental wieder nach dem Erholen des Abends und der Nacht und des Wiedereinkommens mal wieder so ein Update gibt und wieder auf das Gleis setzt, wo der Zug ja relativ schnell wieder fährt in Richtung gesellschaftliche, ökonomische Herausforderungen. Und damit mich das nicht so völlig plötzlich mitreißt, ist das die ideale morgendliche Vorbereitung. Ne? Da reinkommen und dann ab einer gewissen Zeit dann mit den Terminen zu starten und dann fühlt man sich meistens sehr gut und fit dafür.
Ja, also ähnlich ist es bei mir, nur ich habe ehrlich gesagt immer mit dem Montag so ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich glaube, das ist auch so irgendwo zwischen den Ohren irgendwo manifestiert und wir haben am Montagmorgen tatsächlich um 9 Uhr tatsächlich den Podcast gelegt, ja, also ich habe dann auch gesagt, ich muss über meinen Schatten springen, ja, dass dieser Montag auf jeden Fall gut wird und da sind wir, glaube ich, auch schon bei einer Herausforderung. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Lust auf Leistung, wir haben den Podcast Bock auf Leistung gesagt und dazu gehört natürlich auch sehr viel Disziplin im Endeffekt. Und Disziplin wollen wir mal so als Hauptthema jetzt erstmal herausnehmen. Wie fördert man denn Disziplin, ohne Kreativität zu limitieren?
Ja, also da haben Sie sich einen ganz spannenden Punkt rausgenommen, der gar nicht so oft angesprochen wird. Vielleicht sträuben sich viele Menschen, das überhaupt zu berühren. Deswegen bin ich Ihnen da wirklich dankbar, dass Sie das direkt mal auch an den Anfang setzen. Also Disziplin halte ich erstmal für ein wichtiges psychologisches Konstrukt. Also wir reden hier nicht von einer Disziplin, bei der die meisten Menschen leider immer noch an Armee, an Drill denken, an Befehle, die ich hier, ne, mit Disziplin möglichst widerspruchslos einfach entgegennehme und da über so eine eigene ganz starke Überwindung gegen meinen Willen, gegen meine Werte ausführen muss. Ich habe jetzt mal ein bisschen überzogen. Was ist denn Disziplin psychologisch eigentlich? Disziplin psychologisch gesehen ist der Verzicht auf den Lustgewinn in der Gegenwart für ein zukünftiges Ziel. Das heißt, wir haben doch die ganz natürliche Neigung als Menschen, im Gegenwärtigen einfach einen Lustgewinn zu erzeugen, zu erleben. Irgendwas zu machen, wo wir sagen, ah, das tut mir gut, das ist spaßig, das ist geil sozusagen. Ja, also das ist ja die Definition. Und jetzt aber festzustellen, ich habe Ziele, die ich mittel- und langfristig verfolgen möchte, teilweise auch muss. Das beißt sich oft mit diesem gegenwärtigen Lustgewinn. Dafür heißt es ja manchmal, auf gegenwärtige positive Erfahrungen zu verzichten, solche Lustgewinne hinten anzustellen, Energien Hand zu haben, damit Haus zu halten, über längere Zeit Dinge aufzubauen, auch anzusparen, ja, Ressourcen, um dann für ein Ziel, was noch abstrakter ist, was weiter weg liegt, zu sammeln, ja, Energien, Kompetenzen, und das ist Disziplin. Es gibt ja auch Negativbeispiele, die habe ich auch im Buch aufgeführt. Das eine von diesem berühmten Schiffsunglück Costa Concordia. Ich will nicht in Details eingehen, aber da ist ja ein Schiff gesunken sozusagen und Menschen gestorben vor unserer europäischen Küste, ja, also man glaubt es nicht, unter eigentlich Hochsicherheitsbedingungen, wo man sich hinterher fragt, wie kann das passieren? Und das war ein Disziplinsverlust von sehr kompetenten Menschen, ne? Es waren keine Banausen da am Werk, sondern bestimmte Menschen haben sich leiten lassen von diesem Lustgewinn in der Gegenwart. Ne, also ich als Kapitän, ne, mache ich da so ein bisschen den Zampano und vor meiner eigenen Küste und Heimatdorf fahre ich mal näher ran, als eigentlich erlaubt ist, und habe Menschen auf der Brücke, die dort eigentlich nicht zugelassen sind. Lauter so Dinge, ne? Also alles gegenwärtig, tolle Erfahrungen, Lustgewinn in der Gegenwart, aber das langfristige Ziel, auch nachdem diese Krisen- und Notsituation dann erkannt wurde, nicht vor Augen, was ich mittelfristig gedacht, und das waren dort nur teilweise Stunden, das mittelfristige Denken in dieser Notsituation, was dort eigentlich nötig wäre. Das ist für mich ein ganz wichtiger Disziplinsbegriff. Also eine Art von Selbstmotivation, ja, sich selbst im Griff haben, selbst auch den Blick in die Zukunft, nicht allzu fern, schweifen zu lassen, zu sehen, was kommt, was will ich erreichen, dann auch seine Ressourcen, auch seine Aufgaben auch einzuteilen. Ja, also das ist dann auch fast schon taktisch und arbeitstechnisch sozusagen relevant. Wie nehme ich dann größere Aufgaben so in die Hand, dass ich sie in kleine, handhabbare Stücke zerteile? Ja, da sind wir auch bei großen motivatorischen Themen, ne? Also nicht die Überforderung durch große Aufgaben, die schier unlösbar erscheinen, sondern das Ganze in kleine, handhabbare Häppchen teilen. Das alles gehört unter anderem zu diesem psychologischen Konstrukt der Disziplin.
Aber Disziplin und Kreativität stehen ja nicht irgendwo in Gegenspruch, oder? Wie würden Sie es sagen?
Nicht zwingenderweise. Also ich meine, üblicherweise habe ich Kreativprozesse allein oder im Team, die ja geprägt sind von freien Gedanken, ja, Neuverknüpfen von Konzepten, häufig im Teamkontext. Das ist ja überhaupt ein ganz spannender Aspekt, der heutzutage leider oft verloren geht in dieser Welt, wo jeder nach Homeoffice schreit. Andere Diskussion. Ich würde das nicht in denselben Topf tun, ehrlich gesagt, weil ich glaube, in diesen Momenten der Disziplin geht es ja eher um Arbeit, um Arbeitstaktik, um Dinge bewältigen, To-Do-Listen, ja, Aufgaben abarbeiten, viel kognitive Arbeit auch, glaube ich, dass hier Kreativität nicht unbedingt so reingehört, ja, würde ich jetzt mal so sagen, vom Eindruck. Also ich habe es bislang nicht so als in einer großen Schnittmenge erlebt.
Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, wenn man eine Aufgabe auf dem Tisch liegen hat, die dauert nicht länger als 2 Minuten, dann erledige sie bitte sofort, ja?
Ja, eben, ne? Ne?
Ja, das ist auch eine Disziplin, dass man auch eben halt seine Aufgaben vernünftig strukturiert und da eben halt dann auch einen Leitfaden hat. Es wird natürlich immer schwieriger haben mit der Disziplin, weil wir sind ja umgeben von Social Media, Multimedia und so weiter. Es blinkt schon wieder, hätte ich mein Mobiltelefon jetzt nicht ausgeschaltet, würde es garantiert schellen und ich sage, oh, Entschuldigung, obwohl ich jetzt im Meeting bin, im Gespräch, ja, ich muss also Vorkehrungen treffen, damit ich nicht gestört werde. Und das gehört natürlich auch nochmal als Vorläufer zur Disziplin. Ich brauche ja eine bestimmte Ordnung erstmal, um überhaupt meine Disziplin auch irgendwo ja wahren zu lassen, um sie leben zu lassen als solches. Was gibt es denn da für Tricks? Haben Sie da was auf Lager für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Naja, ein Haushalten, gerade auch im Medienkonsum, ne? Also wir hatten es ja auch über den Einstieg. Also ich handhabe das so, dass ich versuche, solche intensiven Medienphasen, bei dem man ja ganz leicht von Hölzchen auf Stöckchen kommt und ja auch getrieben wird. Ja, das ist ja das Perfide an dieser Content Economy, die ja damit arbeitet, dass wir immer weiter scrollen in der nicht endenden Timeline, ne? Und fast schon vergessen, mit welcher Intention bin ich da eigentlich reingegangen. Also das ist ja, machen wir uns nichts vor, da werden wir hingetrieben. Ich sehe das nur im Sinne einer zeitlichen Begrenzung, dass man sich das einteilt und sagt, entweder bin ich auf Reisen und mir ist gerade langweilig, weil ich auf den Zug warte, ne, zum Beispiel, dann kann ich das gerne machen und dann ist es in gewisser Weise Unterhaltung. Oder ich setze mir einen Punkt am Tag, wo ich aber auch weiß, da ist die Zeit begrenzt. Ne, ich selber tappe manchmal in die Falle, dass man auch so zur Pause dann sagt, ich surfe jetzt nochmal durch die und die News, die ich vielleicht heute noch nicht hatte. Das geht oft schief, ja. Ähnlich aber auch, und wir müssen jetzt nicht nur, glaube ich, an Unterhaltungs- oder Informationsmedien denken, sondern auch E-Mails, ja, wo ja oft so die Grenze zwischen Arbeit und Information und Unterhaltung und Privaten ja auch fließend ist. Und damit meine ich ja auch Messaging und so weiter. Da bin ich zu einem Schema gekommen, was mir enorm geholfen hat, die Zero-Inbox. Also alles, was bei mir in der Inbox ist und bleibt, bleibt nur dann drin, wenn ich ein klares To-Do damit verknüpfe. Ja? Wenn es nur eine Info ist, dann nehme ich die wahr und speichere die und lösche es. Wenn es Anfragen sind, versuche ich die genau des Prinzips zu sagen, kann ich die in den nächsten 2 Minuten konkret bearbeiten, dann mache ich es auch direkt, dann lasse ich es nicht einfach auflaufen. Oder ich habe eine langfristige Aufgabe dahinter, dann lasse ich es liegen. Und so habe ich es tatsächlich immer, dass ein Großteil der E-Mails interessanterweise sofort gelöscht werden. Also sofort heißt jetzt nicht nach einer Sekunde, ich gucke mir die schon an. Aber es bleiben dann in meiner Inbox tatsächlich nur 3, 4 echte To-Dos. Also das ist wie eine To-Do-Verwaltung bei mir. Ja, alles andere ist reine Information oder Kommunikation und kann weg. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz mir zumindest hilfreicher Punkt, nicht nur Arbeit und Aufgaben zu priorisieren und organisieren, sondern auch Information, mit Information auch anders umzugehen. Ich hatte mal, ich sage nicht, wo es war, im Nachhinein würden da manche vielleicht sich wundern, ich war mal in einem Unternehmen und hatte eine Urlaubsphase von 2 oder 3 Wochen, war echt lange. Ich kam wieder, E-Mails sind aufgelaufen, mehrere hundert. Ich dachte, ich probiere mal folgendes Experiment. Ich habe String A gedrückt, ja, Kenner werden wissen, markiere alles und danach die Delete-Taste. Ich habe sie einfach gelöscht. Und interessanterweise, wirklich bei mehreren hundert E-Mails, ist nie etwas passiert. Es kam nie eine Person auf mich zu und die sagte, du hast das und das vergessen oder wo bleibt das und das. Interessant, ne? Nur bei einer Sache kam dann im Anschluss noch meine Sekretärin und erinnerte mich nochmal an etwas, dachte ich, prima, ja, das war das Einzige, was so wichtig war, dass sie ohnehin auf mich zugekommen wäre und ja auch ist und danach gefragt hatte. Also ich glaube, da mutig sein und raus aus dieser durch Informationen überfrachteten Welt, gerade bei den Desk- und Knowledge-Workern, die ja so den Computer, die IT als Mittelpunkt ihres Schaffens und Daseins ja auch begreifen, da ruhig mal lockerer umgehen mit der überbordenden Information.
Ja, und wenn wir jetzt einmal die Disziplin nehmen und die Führungslenker, die uns zuhören, Lenkerinnen und die sich fragen, wie verankere ich denn überhaupt Disziplin in meinen Unternehmenswerten? Welchen Vorschlag haben Sie da?
Ja, als Führungskraft ist es in dem Sinne nicht einfach, weil ich ja eben nicht in die Falle reinlaufen muss, dass Disziplin wieder als dieser Drill interpretiert wird. Ne? Das kann ganz schnell überkommen, als da werden Befehle gegeben, da wird mein Wohlsein hinten angestellt, gefährlich. Ich glaube und auch basierend auf dem, wie ich Disziplin eingeführt habe, wenn wir sagen, Disziplin funktioniert nur dann auch bei den einzelnen Mitarbeitenden, intrinsisch auch nur dann, wenn die diese mittel- und langfristigen Ziele sehen, dann muss ich aber auch die mittel- und langfristigen Ziele vermitteln. Und vermitteln heißt, nicht nur einfach bekannt geben oder ein Dashboard einführen, ja, wird ja gern gemacht, ja, ab heute gibt es das Dashboard auch für das und das. Nee, ich muss es verpacken. Ich muss es fast schon infotainmentmäßig erklären, worauf ich als Führungskraft oder wir als Unternehmen hinaus wollen. Ich muss auch Erfolge feiern, wenn Dinge dann auch mal gut gelaufen sind, auch als Zwischenziele, ja, so wie wir es jetzt auch bei der Fußball-Europameisterschaft erleben, dann muss ich da jubeln, feiern und sagen, ey, das war einfach eine tolle Leistung und nicht sagen, ja, wir sind noch lange kein Europameister. Ne? Das wäre das mittelfristige oder langfristige Ziel. Trotzdem habe ich Abschnitte dazwischen, bei denen ich dann innehalten kann, auch mit dem Team sagen kann und auch das spüren lassen kann, hey, toll gemacht, ja, Zwischenziel erreicht, sagenhaft, dann aber auch erklären, wo geht's weiter. Dazu gehört dann aber auch die sogenannte Auftragstaktik, ja, ist ja ein Begriff aus dem Militär. Auftragstaktik heißt, ich erläutere eigentlich nur das Ziel, worauf ich dann hinaus will und überlasse aber den Mitarbeitenden im Team die Mittel und Wege, wie sie dieses Ziel erreichen. Oder gibt ihnen zumindest ein bisschen freiere Hand, ob sie links und rechts des Weges gehen. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Das basiert nur auf Vertrauen. Ja? Ich brauche vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team. Das basiert auf Kompetenz. Ich brauche ein extrem kompetentes Team, dem ich als Führungskraft auch das gerne überlasse und sage, ihr wisst schon selber, wie ihr es machen könnt. Vielleicht sogar viel besser als ich auf der Arbeitsebene. Ne? Und dann halt das Nachhalten und ein bisschen überprüfen, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Und das heißt loslassen. Ja? Das heißt Führung auch als solches verstehen, dass nicht ich Führungskraft ein Team zugeordnet bekomme, die mir helfen, meine Aufgabe zu erledigen, sondern ich bin hinter dem Team. Ja? Ich bin im Team, ich bin hinter dem Team, halte denen den Rücken frei, halte den ganzen Experten den Rücken frei. Wie im Militärischen, ich habe dann das Einsatzteam, was dann an der Front im Einsatz ist. Ja? Und da kann ich nur bestmöglich das vorbereiten, im Hintergrund denen jetzt alle zur Verfügung stehenden Ressourcen auch während eines Einsatzes zur Verfügung geben und vielleicht auch bewusst nicht mit reingehen, aber alles im Hintergrund tun, dass die Ruhe haben, dass die bestmöglich vorbereitet sind, dass die wieder rauskommen aus der Belastungssituation. Das ist für mich so Führung in einem psychologisch gesehen disziplinierten Umfeld.
Das heißt, Führungskräfte werden auch interne Influencer. Ne? Sie werben für etwas, ja, und begeistern hoffentlich auch dafür. Man kann nicht jeden Tag begeistern, um Gottes Willen. Das will ich gar nicht damit sagen. Aber dass man entsprechend immer die Kommunikation, das ist, glaube ich, wieder so ein Grundpfeiler. Die Kommunikation muss stimmen. Das A und O finde ich immer wieder in der Führungsriege mit dem Team, dass auch vernünftig kommuniziert wird.
Und noch etwas ist extrem wichtig dabei. Und das habe ich sogar leider jetzt das Öfteren auch in der Politik sogar mitbekommen. Und ich glaube, es wird gleich klar, worüber ich rede. Es braucht Kompetenz. Ich kann nicht als Führungskraft, auch nicht im politischen Betrieb, nur meinen, es geht nur um Kommunikation. Ja? So, ich habe da ein großes Thema, weit entferntes Ziel, komplexe Strategie und ich bin der Kommunikator, ich muss es übersetzen und ein bisschen vors Team treten und Townhall-Meetings machen und so weiter. Das reicht nicht. Followership basiert nur auf zugestandener Kompetenz. Das Team muss das Gefühl haben, dass die Person, die mir diese Ziele erklärt, vermittelt, die sagt, wir müssen das und das machen oder wir wollen da hingehen und oder einem das auch schmackhaft macht. Die müssen in dem Moment zugestehen der Person, dass sie sagen, ja, die kann es auch und die könnte es im Zweifelsfalle auch selber, bloß nicht alleine. Das ist, glaube ich, was extrem Wichtiges. Ich habe da des Öfteren eher den Eindruck, man denkt, es geht wirklich nur um Kommunikation. Und da kann natürlich ganz leicht der Punkt kommen, dass es so aussieht wie, ich habe keine Lust, das selbst zu machen oder ich kann es gar nicht selbst. Oder es geht nur darum, den Untergebenen etwas zu erklären. Klammer auf, die sind eigentlich sonst ein bisschen zu dumm dafür und es geht ja nur darum, das besser zu erklären. Also da gibt es ganz gefährliche Konnotationen im Wirtschaftsleben wie auch in der Politik, wo ich finde, es wird übertrieben mit dieser Sicht, es sei nur Kommunikation. Natürlich ist Kommunikation wichtig, aber Followership entsteht durch Kompetenz. Ja? Und die muss ich mir erarbeiten. Da muss ich dem Team schon vor Krisensituationen, vor großen Aufgaben und Strategien Beweise geben, dass ich in den Fachgebieten echt kompetent bin. Und das passiert nicht häufig. Ja? Da muss ich mir bei Zeiten Gedanken machen, als Führungskraft selbst, aber auch im Sinne von Personal Development, wie baue ich Führungskräfte im Unternehmen auf? Ja? Wie wird kommuniziert, dass die bestimmte Kompetenzen und Erfahrungen haben? Und nicht einfach aufgrund eines Schulterklappenprinzips da befördert wurden oder von außen reingeholt wurden. Das ist extrem wichtig, diese zugestandene Kompetenz.
Es geht ja, ich möchte nochmal auf die Kompetenz beziehungsweise auf die Disziplin nochmal zurückkommen. Disziplin bedeutet ja auch, dass wir eventuell dadurch auch produktiver werden oder könnt ja im Endeffekt ein Produkt sein daraus, ne, dass wir wirklich produktiver werden, weil wir eben halt uns wirklich an die Disziplin halten und somit dann vorankommen. Einmal als Führungskraft, aber auch als Team. Und dann komme ich jetzt mit der Vier-Tage-Woche. Ja, die wird ja auch momentan in den Medien so ein bisschen zerrissen, beziehungsweise von der Politik. Und da heißt, wir können es überhaupt gar nicht leisten, Vier-Tage-Woche und so weiter und so fort. Aber es gibt ja mittlerweile Studien, auch gerade aus den skandinavischen Ländern, dass man eben halt auch die Vier-Tage-Woche dort sehr lange schon einsetzt und sehr gute Erfolge im Endeffekt verzeichnen kann. Was man im Endeffekt in 5 Tagen normalerweise schafft, kann man in 4 Tagen auch schaffen. Das ist ja sicherlich nicht für jede Branche und für jeden Beruf geeignet. Das muss ich auch sagen. Aber es gibt sicherlich Möglichkeiten, um das weiter zu forcieren. Wie ist da Ihre Meinung?
Also 4-Tage-Woche, da kann ich jetzt mal gerne auch und nutze die Gelegenheit, um mal in ein paar Details zu gehen, um das einzuordnen. Sehr, sehr häufig wird sich ja berufen auf die Aktivitäten dieser Organisation 4-Day-Week Global. Ne? Wenn man mal genau dahinter guckt, ist es ja auch nur in Anführungszeichen Beratungsunternehmen, was da ein paar Studien aufgesetzt hat. Und da kursieren ja immer noch so aus der Frühzeit der Aktivitäten diese Studiendaten aus Großbritannien, wo man 61 Unternehmen hatte, knapp 3000 Mitarbeiter, die da involviert waren. Klingt erstmal toll und denkt, ja, wow, das ist ja eine echte Pilotstudie. Wenn man sich dann mal genau anguckt, wer da mitgearbeitet hat, waren ein Drittel der teilnehmenden Unternehmen dieser Initiative mit weniger als 10 Mitarbeitern. Nur 10% der teilnehmenden Unternehmen am anderen Ende mehr als 100 Mitarbeiter. Also eine hochspezielle Zielgruppe, eine ökonomisch hochspezielle Zielgruppe. Von diesen teilnehmenden, häufig ja offenbar sehr kleinen oder gar Kleinstunternehmen, waren über 50% im Bereich, nennen wir mal die Sektoren Marketing, Dienstleistungen, aber auch Non-Profit. Also auch hochspezielle Themen. So, dass dort und ganz nebenbei auch demografisch, ne? Also wir hatten einen hohen Frauenanteil, wir hatten auch damals, wenn man sich die Studiendaten anguckt, 90%, die da White British waren, wie man so sagt, ne? Also auch demografisch eine spezielle Zielgruppe, höchst speziell. Da jetzt draus zu folgern, hat doch funktioniert, finde ich fahrlässig, weil klar, also eine so spezielle, mit dem Brennglas ausgesuchte ökonomische Kleinstrealität, dass die davon profitiert, das sei jetzt ohne Zweifel vielleicht gegeben, aber bei weitem kein übertragbares Modell. Dann zweites interessantes Fakt. Wir haben in Belgien schon vor einigen Jahren das mittlerweile als belgisches Modell bekannte Prinzip der 4-Tage-Woche eingeführt. Da hat man auch versucht, 4 Tage zu reduzieren, hat aber die Arbeitszeit verdichtet. Ja? Also 4 Tage und dann runter auf 9,5 Stunden pro Tag. Das hat zu Teilen sehr gut funktioniert. Witzigerweise in diesen Bereichen Handwerk, Industrie, Bau und so weiter. Warum? Weil man dort natürlich mehr am Stück arbeiten, an der Sache dranbleiben konnte. Also und da waren dann beide Seiten auch zufrieden. Also da waren dann trotz Arbeitsverdichtung waren dann auch die Leute, die Teilnehmenden, die gesagt haben, prima, bringt mir auch mehr, ne? Und dafür habe ich den freien Tag. Also wenn man mal differenziert drauf guckt, reden wir hier realistischerweise von einer Arbeitsverdichtung, von einer Arbeitsstruktur, die angepasst werden muss auf den Job, auf die Branche, auf die Rahmenbedingungen. Wenn wir zurzeit das eher betrachten, haben wir, glaube ich, eher eine andere Konnotation. Und die finde ich fast schon traurig, zu sagen, einfach generell weniger arbeiten. Ja, und dann kommen natürlich die Bedenken Produktivität, die ich voll teile. Ja, wenn wir sagen, wir kappen jetzt um 20%, die ohnehin schon EU-weit sehr, sehr niedrige Produktivität in Deutschland. Ich glaube, wir sind auf dem letzten oder vorletzten Platz, was Produktivität, ne, und somit auch Innovativität, Effizienz und so weiter angeht. Wenn wir da noch weiter runtergehen, dann halte ich das in einem Land mit ziemlich viel Dysfunktionalitäten eigentlich nicht förderlich.
Ich sehe es ähnlich. Ne? Welche Herausforderungen bringt denn eine 4-Tage-Woche mit sich als solches?
Ja, die einfachste Herausforderung ist sicherlich, ich habe erstmal mehr Arbeit bei der Arbeitsorganisation. Ne? Also wenn verteilt über einen Zeitraum, Egal, ob ich jetzt übrigens verdichte, ne, also ja. Thema Lohnausgleich, Arbeitsverdichtung oder nicht, ich habe weniger Leute, die in einem festgelegten Team zusammenkommen im selben Zeitbereich. Das heißt, ich muss mehr koordinieren, ne, wenn die Leute im Homeoffice auch, übrigens ähnliche Diskussionen auch bezüglich Homeoffice, ne, oder komplette Freizeit und Abwesenheit, die Leute treffen sich weniger, sind weniger zusammen, ne, bis hin zu 20 durch Homeoffice vielleicht auch 30-40% weniger, als man es gewohnt ist. Das ist einfach eine andere Arbeitsorganisation. Jetzt mögen die Individuen noch einwenden, ja, wir organisieren uns selbst und können auch durch digitale Medien kommunizieren. Das mag zum Großteil stimmen, aber ich habe durch nachlassende, echte, analoge Teamzusammenarbeit auch eine nachlassende Innovativität. Das wurde mittlerweile durch einige Studien klar belegt, dass das Zusammenarbeiten im Digitalen zu weniger kreativen Output führt als die Zusammenkunft in echt sozusagen. Das ist jetzt kein Plädoyer für ein klassisches Büro. Ja, ich sage nicht, wir müssen alle wieder in das klassische, ungeliebte, vielleicht auch nicht schöne und produktivitätskillende Büro zurück. Es geht nur um das Zusammensein. Ich sehe sehr wohl, dass Arbeitgebende neue Formen der Zusammenarbeit, des Zusammenkommens ermöglichen, teilweise erfinden müssen. Das Büro muss neu gedacht werden, Zusammenarbeit muss neu gedacht werden. Ja, über die Grenzen von Arbeitsort, Arbeitszeit hinaus, auch das, was ein Team zusammenhält, muss neu gedacht werden. Das sind ganz klar Herausforderungen, aber so muss man eigentlich rangehen an eine neue Arbeitsstrukturierung, die dann über Arbeitszeit hinausgeht.
Wird dadurch denn New Work eigentlich falsch verstanden? Ich meine, der Begründer des New Works, Fridtjof Bergmann, der hat ja im Endeffekt das New Work erfunden und hat ja gesagt, mach, was du wirklich, wirklich willst. Ne? Das wird ja heute so ein bisschen, ich sag jetzt mal einfach, als sehr, als Werbung genutzt und sagen, wir machen New Work und so weiter, also dieses große Aushängeschild. Und ich glaube, dass dieser Fakt, was Fridtjof Bergmann gemeint hat, gar nicht mehr erwischt wird. Wie sehen Sie das?
Also ich finde, erstens muss man Bergmann psychologisch interpretieren. Er kam ja eher aus einer soziologisch-philosophischen Ecke und da hatte es leicht schon, mein persönlicher Eindruck, eher den utopischen Charakter, ne? Und gleicht schon einem neuen kommunistischen Manifest in gewisser Weise. Ne? So nach dem Motto, am besten ist ja noch die arbeitslose Welt. Und das haben ja auch hierzulande einige, in Anführungszeichen, Philosophen dann aufgegriffen. Ne? So nach dem Motto, können wir es uns in Zukunft überhaupt noch oder könnten wir uns vielleicht leisten, gar nicht mehr zu arbeiten? Und dann sind wir auch bei bedingungslosen Grundeinkommen. Das halte ich für daneben, ehrlich gesagt. Ja. Wenn ich es aber psychologisch betrachte, und dann finde ich es sehr spannend, dann geht es ja um Kompetenzorientierung. Dann geht es ja darum, festzustellen, was mir wirklich im Innersten immer schon lag und liegt, was ich für Kompetenzen, Potenziale, Neigungen habe, runtergebrochen bis auf wirklich händische Kompetenzen, physische Kompetenzen, die mir irgendwie als Person und Mensch liegen. Das frühzeitig zu entdecken, aufzubauen, auszubauen, zu entwickeln, auszuprobieren, das ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe, auch eine Entwicklungsaufgabe, auch gesellschaftlicher Art bei jungen Menschen schon anfangend, dass ich da eine ideale Passung habe zwischen dem, was ich wirklich kann und dem, was ich dann in einen Job einbringen kann. Und dann bin ich genau bei diesem Bergmann-Zitat, ne, was du wirklich, wirklich willst oder ne, das würde ich dann interpretieren als was du wirklich, wirklich kannst. Das ist für mich die dringend notwendige Kompetenzorientierung, von der ist leider bei New Work wenig zu hören. Ne, wir haben leider sehr viele, wahrscheinlich durch die unglückliche Vermengung mit Fachkräftemangel, wir haben eine Reduktion häufig auf materielle Anreize. Ne, wer hat die materiell besseren, neueren Anreize, um die knappen Fachkräfte dann wieder durch irgendein neues Gimmick dann zu ködern, auf sich aufmerksam zu machen? Wer wirft den dicksten Köder in den Teich sozusagen? Das halte ich für sehr unglücklich und leider eine häufige Reduktion auf diese materiellen Aspekte, die aber die intrinsische Motivation ja überhaupt nicht herauskitzeln können. Ne? Da geht es wirklich um das, was ich schon immer von Kindesbeinen an wirklich gerne gemacht habe und deswegen auch schon immer in gewisser Weise auch gut konnte.
Also seine Talente, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch Lust auf Leistung, schreiben Sie das ja auch, dass man seine Talente erstmal herausrufen sollte. Und jeder hat Talent, schreiben Sie auch, das wissen wir ja auch. Und das geht leider in der Berufswelt, beziehungsweise in der Schulwelt, geht das ja leider schon verloren, in Anfängen schon. Und da bin ich immer der große Freund von Stärken, Stärken, ja, dass man das erstmal herauskitzelt irgendwo.
Ja.
Und im Fußball haben wir es ja gerade jetzt mit der EM, haben wir es ja wirklich so, dass Talentscouts zum Beispiel bei den Jugend ja überall schon rumrennen und die rauspicken, wer wirklich stark ist. Ne? Das sollten wir uns vielleicht für die Wirtschaft vielleicht auch mal wünschen, ne? Dass es Talentscouts gibt. Ne?
Ja, und das ist ein schönes Beispiel, dieses ein berühmter Spieler, der Miroslav Klose, manche kennen ihn noch, der ist erst mit 21 Jahren aus dem Amateurbereich in den Profibereich gewechselt. Also vielleicht muss man sich auch verabschieden von von diesem allgemeinen Bild, man ist damit geboren, ja, im Fußball, ja, und man muss nur entdeckt werden, möglichst früh. Also das weiß man übrigens im Spitzensport schon seit längerem. Da gibt es auch Studien zu, dass es darum nicht geht, sondern es geht darum, natürlich ein gewisses Potenzial bei einer Person erstmal aufzudecken, dann aber zu fördern. Ne? Also eben nicht dieses, es liegt in den Genen und entweder du kannst es oder nicht, wäre ja auch traurig, wenn es so wäre, sondern du kannst bestimmt was und wenn du ein sicherlich da irgendwo großes Potenzial für eine Sportart, für einen Beruf hast, dann kommt aber der wichtige Schritt, das zu entwickeln. Da kann einem bei geholfen werden. Es gilt aber auch selbstverantwortlich, sich darauf dann einzulassen. Und dann sind wir, wenn wir es übertragen auf den Beruf, ganz früh hoffentlich beim Thema Berufsberatung, bei Berufsdiagnostik. Ne? Leider habe ich jetzt mir sagen lassen, geht man in den Schulen gar nicht mehr so zur Arbeitsagentur, wie man es früher gemacht hat. Ne? Man geht geschlossen noch hin und jede Einzelperson kann sich da durch Regale und Gespräche wühlen und Tests machen. Heute ist es eher so, falls an der Schule da Lehrerinnen oder Lehrer sind, die sich da engagieren, dann laden die Leute der Arbeitsagentur ein, die kommen dann vorbei und dann wird da ein bisschen was gemacht. Also es wird dem Zufall überlassen. Und das ist schade. Ne? Also ich kenne sehr, sehr viele, gerade aus meinem Bereich der jungen Studierenden, viele, wirklich viele, die keine Berufsberatung mitbekommen haben, die irgendwann mal in der 9. Klasse ein Praktikum gemacht haben, wo ich gesagt habe, hey, was soll das Praktikum in der 9. Klasse, eine Woche, gut gemeint, ja, toller Aspekt, aber bringt ja in dem Sinne eines Aufdeckens von Kompetenzen gar nichts. So, und da ist leider viel verloren gegangen. Und da kann man, was kann man tun? Ja, jetzt kann man lange lamentieren. Da kann ich nur den Individuen den Rat geben, frühzeitig sich selbst drum zu kümmern. Es gibt hervorragende Angebote, öffentlich für gar nicht viel Geld, für 20, 30, 40 Euro kann ich da große Tests im Internet machen und habe da schon mal eine gute Vorinformation in jungen Jahren, wo denn vielleicht meine Interessen, Neigungen, Arbeitsstile, Kompetenzen liegen. Und das kann ich dann systematisch weiterentwickeln. Kann in den ersten Jahren auch der Berufsausbildung, des Studiums, auch der ersten 3, 4, 5 Jahre Berufserfahrung, da kann und sollte ich auch viel experimentieren. Ja, es geht nicht darum, da möglichst schnell schon die hochlukrative Stelle zu entdecken. Ne? Auch da wieder, leider haben wir diese Diskussion leider häufig im Zeitalter des Fachkräftemangels. Da kann ich doch noch sagen, hey, ich probiere was aus. Ja, und wenn es mir nicht gefällt, egal, das wird aus dem Lebenslauf gestrichen, das macht nichts. Guckt keiner mehr drauf. Ne? Also das rauszukriegen, das ist doch unheimlich wichtig. Und junge Menschen haben ja die Möglichkeit, ne, durch früheres in den Job reinkommen. Und wenn Leute da sagen, ich mache Work and Travel, prima. Ne? Solange da auch noch ein bisschen Work dabei ist und nicht nur Travel zur Selbstfindung, ist das doch eine ganz dienliche Sache.
Ganz genau. Und das sind eben halt die Umwege, die man geht. Und dadurch hat man eventuell auch bessere Ortskenntnisse, ne? In dem Bereich dann. Ne? Und
Absolut, ja.
Sich ausprobieren. Und die Möglichkeiten bestehen ja. Und das sehe ich auch so. Und was brauchen wir dafür? Natürlich Disziplin wieder. Ne? Dann sind wir wieder am
So ist es,
Anfangspunkt.
ja.
Ne? Und natürlich auch zu wissen, wo gehen wir hin, weil es gibt tausende von Möglichkeiten und ist ein Dschungel von Informationen, wo die jungen Menschen und auch die Arbeitnehmer, Führungskräfte und so weiter gar nicht mehr durchblicken, um sich überhaupt Informationen einzuholen. Und dafür ist ja auch unser Podcast gedacht. Ich danke erstmal für die vielen Informationen und ich hoffe, wir haben Bock auf Leistung gemacht. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Bayer.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.